Becoming, meine Geschichte, von Michelle Obama. Ihr Mann war erst wenige Wochen im Weißen Haus. Da stand Michelle Obama plötzlich auf dem ganz großen Parkett, dem offiziellen Empfang des G20-Gipfels in London. Sie versuchte, möglichst freundlich und entspannt auszusehen, während sie bei exklusiven Häppchen mit den mächtigsten Menschen der Welt plauderte. So viele neue Namen, die sie sich merken musste, und immer schön ans strenge Protokoll halten. Irgendwann gesellte sich Queen Elizabeth zu ihr. Wie sollte sie sich verhalten? Die Queen gestand ihr leicht frustriert, wie sehr ihr die Füße in den unbequemen Pumps wehtaten. Da war Michelle erleichtert. Die Königin hatte die Mauern der Etikette übersprungen und einfach ganz offen von Frau zu Frau mit ihr geplaudert. Sie freute sich so, dass sie die alte Dame kurz in den Arm nahm und mit einer Geste gegen so ziemlich sämtliche royalen Gepflogenheiten verstieß. Doch auch wenn das Thema nachher groß in den Medien skandalisiert wurde, die Queen nahm es gelassen. Sie legte Michelle behutsam ihre weiß behandschuhte Hand auf den Rücken. Die kleine Szene sagt viel über den Charakter von Michelle Obama. Sie ist eine herzliche Frau, die mit großem Engagement bei der Sache ist und stets die Gemeinsamkeiten mit anderen sucht. Und die gerade deshalb polarisiert. Wie sie zu dem Menschen wurde, der sie heute ist, erzählen wir in diesen Blinks. Blink Nummer 1. Musik in jedem Zimmer. Wenn Michelle Obama an ihre frühe Kindheit denkt, hört sie Klaviergeklimper. Unter der Familienwohnung in Chicago lebte ihre Großtante Robbie, die Kindern aus dem ganzen Viertel Klavierunterricht gab. Die ständige musikalische Begleitung aus dem Fußboden weckte schließlich ihren Ehrgeiz. Sie war gerade mal 4 Jahre alt, als sie entschied, ich will auch Klavier spielen. Michelle wohnte mit ihren liebevollen Eltern und ihrem 2 Jahre älteren Bruder Craig, der stets ihr Verbündeter war, im Süden von Chicago. Ihr Vater arbeitete im Wasserwerk und ihre Mutter war die Beste, die man sich nur wünschen konnte. Eine fröhliche, liebevolle und findige Frau, die sich mit Elan in ihrer Gemeinde engagierte. Michelles Familie hatte schon immer Musik im Blut. Ihr Großvater hatte in seiner Wohnung Lautsprecher in jedem Zimmer installiert, sogar im Bad, und auch ihr Vater war ein riesiger Jazzfan. Und ihre Großtante Robbie war eben Klavierlehrerin. Trotzdem wirkte sie auf Michelle ziemlich furchteinflößend, mit ihrem strengen Blick, dem geraden Rücken und ihrer um den Hals hängenden Lesebrille wies sie ihre Schüler gerne sehr deutlich zurecht, wenn sie mal wieder nicht genug geübt hatten. Als die kleine Michelle zum ersten Mal auf den Klavierhocker kletterte, fragte Robbie sie, wo denn das eingestrichene C sei. Michelle lernte, dass diese Taste die wichtigste von allen war. Sie war der Ankerpunkt, von dem jedes Stück ausging. Für eine 4-Jährige ist es gar nicht so einfach, aus 88 Tasten die richtige herauszufischen. Zum Glück war Robbies Klavier alt und etwas mitgenommen. An der Taste zum eingestrichenen C war ein Stück abgebrochen, etwa so groß wie Michelles Fingernagel. Und so war es ganz einfach zu entdecken. Das Klavierspielen gefiel Michelle und sie war sehr ehrgeizig. Zu ehrgeizig für Robbies Geschmack. Als sie ihr stolz ein Stück für etwas weiter Fortgeschrittene vorspielte, wurde ihre Großtante böse. Was unterstand sie sich, nicht die vorgeschriebene Reihenfolge der Stücke einzuhalten? Robbies Strenge und Michelles quirlige Art gerieten mehr als einmal aneinander. Irgendwann kam der große Tag. Einmal im Jahr mietete Robbie eine Halle an der Universität im Stadtzentrum und ihre Schüler zeigten ihr Können. Michelle hatte ausdauernd geübt und freute sich darauf, mit ihrem hübschen Kleidchen und ihren beiden Zöpfen im Rampenlicht zu stehen. Doch als sie vor dem schicken Flügel saß, kam der Schock. Alle 88 Tasten sahen exakt gleich perfekt aus. Wie sollte sie nur das eingestrichene C finden? Kurz bevor sie vor Scham im Boden versank, kam ein vertrauter Arm von hinten über ihre Schulter. Robbie legte sanft ihren Finger auf das eingestrichene C. Und Michelle begann zu spielen. Blink Nummer 2. Bin ich gut genug? Wenn man die junge Michelle fragte, was sie später einmal werden wolle, antwortete sie stets: Ich will Kinderärztin werden. Allerdings sagte sie das nicht, weil sie ein besonderes Interesse für Medizin entwickelt hatte, sondern einfach nur, weil sie herausgefunden hatte, dass die Erwachsenen diese Antwort toll fanden. Es war also schon früh klar, die kleine Michelle wollte Anerkennung und war bereit, sich dafür anzustrengen. Doch die Bedingungen in ihrem Viertel waren nicht gerade ideal für ambitionierte Kinder. Noch zu ihrer Einschulung war die Southside ziemlich durchmischt. Weiße, schwarze, asiatische und hispanische Kinder spielten miteinander auf den Straßen. Doch schon in der zweiten Klasse zeichnete sich eine Veränderung ab. Weiße und wohlhabende Familien zogen weg. Schwarze und ärmere zogen dafür ein. Wenn die Erwachsenen über diese Entwicklung sprachen, fiel häufig das Wort Ghetto. Michelle wusste noch nicht, was es bedeutet, aber sie spürte, dass es nichts Gutes war und dass es wohl mit ihrer Hautfarbe zu tun hatte. Das gaben ihr auch ihre Verwandten zu verstehen. Die Familie Robinson war groß und fast jedes Wochenende gab es Besuch. Ihre Eltern erklärten ihr die Hintergründe geduldig. Großvater Dandy war zum Beispiel so mürrisch, weil ihm sein ganzes Leben lang Steine in den Weg gelegt worden waren. Er war aufgeweckt, ehrgeizig und intelligent, genau wie Michelle. Trotzdem musste er sich sein Leben lang mit unqualifizierten und schlecht bezahlten Gelegenheitsjobs durchschlagen, denn seine Haut war zu dunkel, um eine gute Schule zu besuchen oder um einer Gewerkschaft beizutreten. Nach und nach begann Michelle zu verstehen, was ihre Hautfarbe bedeutete. Ehrgeizig wie sie war, hatte sie nicht vor, klein beizugeben und sich mit einem Leben als Hausfrau oder Kellnerin abzufinden. Wenn es mit dunkler Haut doppelt so schwer war, etwas im Leben zu erreichen, dann würde sie sich eben doppelt so sehr anstrengen. Michelle lernte also noch fleißiger. Ihre Eltern unterstützten sie, wo sie konnten. Bald erreichten sie, dass sie in eine spezielle Klasse mit besonders begabten Schülern versetzt wurde. Sie war auf einem guten Weg. Und trotzdem hatte sich eine nagende Ungewissheit in ihrer jungen Persönlichkeit eingenistet. Bin ich gut genug? Blink Nummer 3. Blaskapellen und Black Power. Als Teenagerin lief Michelle Robinson lächelnd und winkend neben ihrer Freundin Santita Jackson auf der Bud Billiken Day Parade, dem wichtigsten jährlichen Ereignis der schwarzen Gemeinde der Southside. Santitas Vater, Reverend Jesse Jackson, war eine bekannte politische Figur. Und durch ihn und seine Familie kam Michelle zum ersten Mal mit der Politik in Berührung. Michelle sehnte sich danach, dazuzugehören. Doch das sollte sich in den kommenden Jahren als schwierig herausstellen. Michelles Mutter sah sie im Fernsehen auf der Parade und sie bemerkte sofort, dass Michelles Lächeln aufgesetzt war und sie sich nicht wohlfühlte. Natürlich nicht. Schließlich war Michelle eine strebsame, eher schüchterne Schülerin, für die Planung und Sicherheit wichtig waren. In der Politik hingegen war alles aufregend, spontan und emotional. So ganz freiwillig war sie sowieso nicht auf der Parade gelandet. Santitas Eltern hatten sie spontan dorthin mitgenommen. Gleichzeitig war sie gerade auf eine neue Schule für leistungsstarke Jugendliche gewechselt, der Whitey Young High School. Ihre Mitschüler schienen aus einer anderen Welt zu kommen. Sie sprachen über exotische Dinge wie Skiurlaube oder Sommerpraktika und die Mädchen hatten neben ihren Ranzen sogar richtige Handtaschen dabei. Selbst die farbigen Schüler hatten Eltern, die Anwälte oder Ärzte waren. In der Southside gab es so etwas nicht. Und da war sie wieder, die Ungewissheit. Bin ich gut genug für das hier? Gehöre ich hierher? Schon früh bemerkte Michelle, dass in ihrer Schule Netzwerke eine große Bedeutung hatten. Dein Onkel organisiert mir ein Praktikum in seiner Kanzlei, mein Vater nimmt dich mit unserer Familie mit zum Segeln. An Segeln dachten Michelles Eltern nicht mal im Traum. Alles, was ihr Vater verdiente, steckte er in die Studiengebühren für ihren Bruder Craig. Deshalb fragte sie auch gar nicht erst, als ihre Französischlehrerin eine Klassenfahrt nach Paris anbot. Ihre Eltern bekamen trotzdem Wind von der Sache und erklärten Michelle liebevoll, dass es immer noch sie seien, die entschieden, was zu teuer war. Einige Wochen später saß Michelle mit ihren Mitschülern im Flugzeug nach Europa. Michelle biss sich durch. Mit Fleiß und Freundlichkeit gewann sie ihr Selbstvertrauen zurück. Die Jahre an der Highschool machten so aus dem Mädchen eine zielstrebige junge Frau. Und die wusste genau, wo es hingehen sollte. Nach Princeton. Denn das war nicht nur eine der besten Universitäten im ganzen Land, sondern auch die neue Heimat ihres Bruders Craig. Blink Nummer 4. Auf dem Präsentierteller. Als Michelle an der Highschool mit einer Studienberaterin redete, gab diese ihr relativ deutlich zu verstehen: Ich bin mir nicht sicher, ob sie gut genug für Princeton sind. Doch entgegen aller Erwartungen schaffte sie es auf die renommierte Ivy League-Universität, wobei das Studium alles andere als ein Zuckerschlecken werden würde. Es fing damit an, dass Michelle eine von nur wenigen nicht-weißen Studierenden war. Das war neu für sie, denn in der Schule hatte sie viele dunkelhäutige Mitschüler gehabt. Jetzt gehörte sie gleich zu zwei Minderheiten auf einmal. Nicht nur waren die Afroamerikaner mit 9% der Studierenden klar in der Unterzahl, auch gab es nur halb so viele Frauen wie Männer. Damit war sie mitten auf dem Präsentierteller und fasste das als Aufforderung auf, ihr Bestes zu geben und den anderen zu beweisen, dass sie es drauf hatte. Sie fand heraus, dass viele der weißen Studierenden schon spezielle Vorbereitungskurse für die Uni belegt hatten. Einige von ihnen waren auch auf Internaten gewesen und es daher gewohnt, nicht mehr bei ihren Eltern zu wohnen. Die Bedingungen für Michelle waren also schon wieder wie in der Grundschule doppelt so schwer. Und deshalb arbeitete sie mal wieder doppelt so hart. Vielleicht arbeitete sie sogar zu verbissen. Klar flachste sie mit ihren Kommilitonen und hatte auch keine Angst davor, auf Partys die Tanzfläche zu stürmen. Und sie fand Freunde. Zum Beispiel ihre Mitbewohnerin Suzanne Al-Layli, die ein wahrer Ausbund an Lebensfreude war. Dennoch trug Michelle in ihrem Kopf ständig eine ellenlange To-Do-Liste mit sich herum. Nach außen gab Michelle das entspannte College-Kid. Doch innerlich führte sie das Regime eines unerbittlichen CEO und hakte Punkt für Punkt ab, um die absolute Höchstleistung zu erzielen. Eine Weile war sie mit einem netten und lustigen Footballspieler namens Kevin zusammen, der ihr ein paar Momente der Sorglosigkeit schenkte. Doch als er sein Studium schmiss, um allen Ernstes seinen Traum zu verfolgen und Sportmaskottchen zu werden, konnte sie gar nicht glauben, wie man so verantwortungslos handeln konnte. Sie schüttelte den Kopf, wandte sich wieder ihrer To-Do-Liste zu und ackerte unbeirrt weiter. Ohne nach links und rechts zu schauen, durchlief sie das Bildungssystem mit maximalem Erfolg. Zuerst legte sie ihren Bachelor in Soziologie und African American Studies in Princeton einwandfrei hin, danach studierte sie Jura in Harvard. Der Turbo, den sie eingelegt hatte, katapultierte sie direkt in den 47. Stock eines glitzernden Hochhauses in Chicago Downtown. Blink Nummer 5. Der lässige Praktikant. Die Michelle Robinson aus dem Jahr 1988 oder 1989 könnte ohne weiteres die Hauptrolle in einer Sitcom über erfolgreiche Yuppies spielen. Mit 25 Jahren arbeitete sie in einer angesehenen Anwaltskanzlei. Sie machte haufenweise Überstunden, ging zu Happy Hours mit erfolgreichen Freunden, trug Kostüme von Armani und hatte ein Abo bei einem guten Weinhändler. Um sich auszupowern, fuhr sie in ihrem neuen, schicken Saab zum Step Aerobic. Und sie hatte sogar eine eigene Assistentin. Wow, sie hatte es geschafft. Mit Mitte 20 verdiente sie mehr, als sich ihre Eltern jemals hatten träumen lassen. Das Leben war aufregend. Es gab also keinerlei Grund, irgendetwas in Frage zu stellen. Bis eines Tages der Sommerpraktikant, den sie betreuen sollte, in ihr Büro spazierte. Sie wusste von ihm bislang nur, dass er überall in höchsten Tönen gelobt wurde und dass er einen merkwürdigen Namen hatte: Barack Obama. Michelle war mehr als skeptisch. Wie großartig konnte dieser Barack schon sein? Sie hatte häufig erlebt, wie junge schwarze Männer in Anzügen, die einen halbwegs geraden Satz sagen konnten, überschätzt wurden. Zu ihrer ersten Verabredung tauchte er dann auch noch viel zu spät auf. Und das Schlimmste von allem, Er war Raucher. Schnell aber merkte Michelle, dass dieser Mann tatsächlich etwas Besonderes war. Selten hatte sie jemanden mit so einer selbstbewussten Ausstrahlung getroffen. Er war zwar ihr Praktikant, doch er war älter als sie, weil er vor seinem Studium in Harvard einige Jahre in einer NGO als Community Organizer gearbeitet hatte. Die beiden verstanden sich gut, machten Späße zusammen, konnten offen miteinander reden. Doch trotz aller Gemeinsamkeiten, Michelle fühlte sich ganz schön überrumpelt, als Barack sie nach einem Date fragte. Sie war schockiert und lehnte dankend ab. Was sollten die Kollegen bitte schön denken, wenn sie plötzlich eine Liebesbeziehung mit dem Praktikanten anfängt? Obendrein war Barack auch noch ganz anders als sie. Michelle wollte Karriere in einer prestigeträchtigen Anwaltskanzlei machen. Ständig war sie erpicht darauf, einen guten Eindruck zu machen. Barack hingegen schien auf Status und Ansehen zu pfeifen. Er war locker und machte sich weniger aus Geld und Statussymbolen. Während Michelle am Wochenende mit ihren wohlhabenden Freunden zum schicken Brunch ging, vergrub Barack sich in Bücher über sozialen Wohnungsbau. Er wollte wirklich etwas bewegen, statt einfach nur Karriere zu machen. Und er strahlte diese Lässigkeit aus, die ihr selber etwas fehlte. Ihr wurde klar, vielleicht sollte ich auch mal mehr darauf hören, was ich eigentlich will, anstatt nur darauf, was andere von mir wollen. An einem warmen Juliabend ist er dann passiert. Der erste Kuss. Da wurde ihr klar, das war der Mann, mit dem sie ihre Zukunft verbringen wollte. Blink Nummer 6. Das Leben ist kurz. Als kleines Mädchen hatte Michelle Robinson behauptet, dass sie Kinderärztin werden wollte, nur um es allen recht zu machen. Genau so war es zwar nicht gekommen, aber trotzdem war sie einem vorgezeichneten Pfad gefolgt, bis in eine angesehene Anwaltskanzlei. Sie hatte stets das getan, was von ihr erwartet wurde. Doch nun begann sie sich zu fragen, ob es auch der richtige Weg gewesen war. Mehrere Dinge ließen Michelle in dieser Zeit nachdenklich werden. Ihre gute Freundin Suzanne, mit der sie sich in Princeton ein Zimmer geteilt hatte, starb an Krebs. Und ihr geliebter Vater verlor nach langen Jahren der Krankheit den Kampf gegen seine Multiple Sklerose. Das Schicksal sendete ihr anscheinend eine recht einfache Botschaft. Das Leben ist kurz. Solltest du nicht glücklicher sein? Und natürlich war da noch Barack mit seinem Elan und seinem Idealismus. Er war so brillant, dass er ständig zwischen mehreren Jobs wählen konnte und er entschied sich immer für die Aufgaben, in denen er etwas bewegen konnte. Auf Geld und Sicherheit schien er vollkommen zu pfeifen. Das machte ihr einerseits Angst, andererseits inspirierte es sie. Sie begann ein Tagebuch zu führen, in dem sie ihre Gedanken notierte. Und nach musste sie sich die bittere Wahrheit eingestehen. Sie war unglücklich in ihrem Beruf als Anwältin. Sie sehnte sich nach etwas, das ihr sinnvoller erschien. Aus einer vermeintlichen Traumkarriere auszubrechen, ist aber gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man sein Leben lang von Selbstzweifeln geplagt war und so hart für seinen Erfolg gearbeitet hat. Einen guten Job einfach hinzuschmeißen, so etwas wäre bei ihren Eltern niemals vorgekommen. Schließlich fasste Michelle sich ein Herz und fragte ihre Mutter. Sollte sie sich einen Job suchen, der sie glücklicher machte und dafür auf das hohe Gehalt verzichten? Die Antwort war nicht überraschend. Michelle sollte erstmal Geld verdienen, ums Glück könnte sie sich auch noch später kümmern. Doch langsam kam die Michelle Obama zum Vorschein, die wir heute kennen. Sie sprang über ihren Schatten und nahm eine Stelle im Rathaus als Assistentin des Bürgermeisters an. Sie verdiente die Hälfte ihres vorherigen Gehalts, aber sie war glücklich, denn sie konnte etwas bewirken. Und bald würde sie, wenn alles glatt lief, ihrem Leben noch mehr Sinn verleihen. Michelle und Barack wollten eine Familie gründen. Im Oktober 1992 heirateten sie. Es war ein rauschendes Fest, zu dem sie ihre beiden großen Familien und eine Menge Freunde und Mitstreiter eingeladen hatten. Blink Nummer 7. Wir statt ich. Wir befinden uns auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Chicago. Es ist Mittagszeit. Michelle Obama sitzt in ihrem Auto und mampft mit abwesendem Blick einen recht ungesunden Burrito, während das Radio dudelt. Es sind die einzigen Minuten an diesem Tag, an denen sie etwas durchatmen kann. Gerade hat sie noch Babysocken und Apfelmus besorgt, in 15 Minuten muss sie wieder im Büro sein. Zu Beginn des neuen Jahrtausends kämpft Michelle Obama an allen Fronten und musste sich täglich entscheiden, ob sie lieber eine Rabenmutter oder eine schlechte Mitarbeiterin sein wollte. So kam es ihr jedenfalls vor. Ihr Job war anspruchsvoll und die Doppelbelastung traf Michelle besonders hart, denn Barack war mittlerweile Abgeordneter im Senat von Illinois. Und der befindet sich in Springfield, mehrere Autostunden von Chicago entfernt. Und auch ansonsten schienen Familiensinn und finanzielle Sicherheit bei Baracks Berufswahl nicht unbedingt im Vordergrund zu stehen. Erst arbeitete er als Anwalt für Bürgerrechte und etwas später begann er, an der Universität von Chicago Verfassungsrecht zu unterrichten. Außerdem engagierte er sich immer wieder in unterschiedlichen Kampagnen und fing an, ein Buch zu schreiben. Viel Zeit für die Familie blieb da nicht. Also stemmte Michelle den Familienalltag im Alleingang. Als Barack sich dann schließlich entschied, für das Präsidentenamt zu kandidieren, wurde klar, dass ein normales Familienleben für eine lange Zeit unmöglich sein würde. Der Wahlkampf in den USA ist eine gigantische Show. Die Bewerber müssen Milliarden an Spendengeldern einwerben, monatelang durch alle Staaten touren, unzählige Hände schütteln, täglich mehrere Reden halten und Interviews führen und dazwischen kurz im Bus oder im Flugzeug schlafen. Auch von der Partnerin des Kandidaten wird bedingungslose Unterstützung erwartet. Während des ganzen Wahnsinns steht die Familie des Kandidaten jede Sekunde im Rampenlicht. Jede Bewegung, jedes Wort und jeder Kaffeefleck auf dem Hemd wird in den Medien gnadenlos auseinandergenommen. Michelle war schon vorher überlastet gewesen und es war eindeutig, dass sie diesen Wahnsinn auf keinen Fall zusätzlich zu ihrem Beruf und ihrem Familienalltag durchstehen konnte. Also traf sie 2008 eine Entscheidung. Sie unterstützte Baracks politische Ansichten und war überzeugt, dass er als Präsident die USA zu einem besseren Land machen könnte. Daher würde sie auf ihren Beruf verzichten, um ihm im Wahlkampf beizustehen. Die Familie stand den unglaublich anstrengenden, aber auch aufregenden Wahlkampf durch. Und als sie am Abend des 4. November 2008 gemeinsam mit ihrem Wahlkampfteam in einer Hotelsuite das Ergebnis erfuhren, konnte Michelle es nicht glauben. Barack Obama war der erste schwarze Präsident der USA. Und sie, das Mädchen aus der kleinen Mietwohnung in der Southside, war nun die First Lady. Blink Nummer 8. Michelle im Wunderland.
And will to the best of my ability,
and will to the best of my ability,
preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Der Wahlkampf war für die Familie Obama eine ganz schöne Belastungsprobe. Doch schnell wurde klar, das war erst der Anfang. Jetzt stand der berufsbedingte Umzug der ganzen Familie an, nämlich ins Weiße Haus. Michelle tat ihr Bestes, für ihre beiden Töchter Sascha und Malia ein Stück weiter Normalität zu inszenieren. Aber das ist gar nicht mal so einfach, wenn man plötzlich zur Präsidentenfamilie gehört. Das Weiße Haus ist nicht gerade ein gewöhnliches Einfamilienhaus. Die 132 Zimmer sind stets penibel sauber. Und irgendjemand stellt ständig frische Blumen in die Vasen. Aus Sicherheitsgründen durften die Bewohner die Fenster nicht öffnen. Falls jemand aus der Familie in den Garten oder auf den Balkon wollte, musste er sich vorher beim Sicherheitsdienst melden. Doch Michelle gelang es, sich an den ganzen Trubel zu gewöhnen. Schon im Wahlkampf hatte sie gelernt, auf großen Bühnen zu stehen, in schicken Kleidern gut auszusehen und mitreißende Reden zu halten. Jetzt lernte sie eben noch mehr. Zum Beispiel dem Hauspersonal freundlich klarzumachen, dass Malia und Sascha jeden Morgen weiterhin selbst ihre Betten machen würden. Denn das war eine ihrer größten Sorgen. Was würde dieses Leben im permanenten Ausnahmezustand mit ihren Kindern machen? Malia war 10 und Sascha 7, als sie ins Weiße Haus zogen. Die beiden wurden mit gepanzerten Limousinen in die Schule gefahren. Wenn sie bei Freundinnen zu einer Party eingeladen waren, durchkämmte der Sicherheitsdienst vorher das gesamte Haus und alle Gäste mussten durch eine strenge Sicherheitskontrolle. Bei jedem Menschen, den die beiden kennenlernten, würden sie sich fragen müssen, ob es ein wirklicher Freund ist oder jemand mit versteckten Absichten. Alltägliche Dinge, die für andere Familien ganz normal sind, waren nun für die Obamas unmöglich. Sich am Samstag spontan mit Daddy ins Auto setzen und in einen Park fahren, um dort zu picknicken zum Beispiel. Oder kurz zu den Nachbarn zu laufen, um mit ihren Kids ein Videospiel zu spielen. Michelle wusste, dass sie die vielen Vorsichtsmaßnahmen akzeptieren musste. Sie versuchte für ihre beiden Mädchen einfach trotzdem so viel familiäre Normalität wie möglich zu bewahren. Auch Barack trug seinen Teil dazu bei. Egal wie stressig sein Tag war und wie viele Stunden Arbeit noch vor ihm lagen, jeden Tag um 18.30 Uhr nahm er den Aufzug von seinen Büros im Erdgeschoss nach oben, um gemeinsam mit seiner Familie zu Abend zu essen. Und auch Michelles Mutter Marion war eine riesige Hilfe. Sie hatte sich schon im Wahlkampf viel um ihre Enkelinnen gekümmert und zog jetzt mit ins Weiße Haus. Nur vorübergehend, wie sie stets betonte. Sie blieb bis zum Ende von Baracks zweiter Amtszeit und war für die Mädchen stets eine Insel der Stabilität und Normalität. Blink Nummer 9. First Lady in Gummistiefeln. Als Barack sein Amt antrat, war Michelle denkbar unsicher. Was sind die Aufgaben einer First Lady? Für diese seltsame Position gibt es weder einen Arbeitsvertrag noch eine Jobbeschreibung. Es gibt jede Menge Erwartungen und kein Gehalt. Was sollte Michelle daraus machen? Auf ihr lastete ein großer Druck. Schließlich war sie die erste schwarze First Lady und sie wusste, dass die Presse jeden noch so kleinen Fehltritt gnadenlos ausschlachten würde. Sie machte sich die Rolle auf ihre typische Michelle-Art zu eigen. Ernsthaft, ehrgeizig, herzlich, unkonventionell und vor allem selbstbestimmt. Sie hatte keine Lust, sich von ihren oder Baracks Beratern vorschreiben zu lassen, wo sie sich engagieren sollte. Sie wollte eine gute First Lady sein, aber gleichzeitig auch sie selbst bleiben. Also engagierte sie sich für Themen, die ihr schon länger am Herzen lagen. Dazu gehörten unter anderem die Chancengleichheit, die Förderung von Minderheiten und gesunde Ernährung. Kurzerhand ließ sie einen Gemüsegarten auf dem Grundstück des Weißen Hauses anlegen.
Adding more fruits and vegetables, trying to sit down as a family and prepare a meal a couple of times a week, eating out a little bit less, eliminating processed and sugary foods as much as possible. And I saw some really immediate results with just those minor changes.
Michelle lud Klassen aus den umliegenden Schulen ein, um ihr und ihrem Team bei der Arbeit zu helfen. Plötzlich buddelten fröhliche, aufgekratzte Kinder Löcher in den Garten der First Family, während Michelle ihnen mit schmutzigen Händen vorführte, wie man eine kleine Tomatenpflanze mit einem Stöckchen abstützt. So lernten die Kids das Weiße Haus als einen freundlichen Ort in der Nachbarschaft kennen und die First Lady als nette Frau mit Gummistiefeln. Auch zur Ernte wurden Kinder eingeladen, die dann gemeinsam mit dem Koch des Weißen Hauses aus dem frischen Gemüse eine gesunde Mahlzeit kochten. Aus diesem Anfang ergab sich schließlich das Projekt Let's Move, mit dem Michelle sich für einen gesünderen Lebensstil vor allem bei Kindern engagierte. Bei allem, was sie tat, achtete sie besonders darauf, auch unbekannteren oder benachteiligten Menschen eine Stimme zu geben. Neben die klassischen Ölschinken im Weißen Haus hängte sie moderne Bilder von afroamerikanischen Künstlern. Selbst bei der Auswahl ihrer Garderobe achtete sie darauf, häufig Kleider von unbekannten und nicht weißen Designern und Labels zu tragen. Sie spendete einen Teil der Ernte des Weißen Hauses an eine Organisation, die für die Obdachlosen in Washington kochte. Wenn im Weißen Haus abends ein Konzert für einen exklusiven Kreis stattfand, bat sie die Musiker, früher zu kommen und vorher einen Workshop für ein paar Kids zu geben. Sie machte ihren Job gut. Ihre Initiativen feierten viele Erfolge und zahlreiche Umfragen kürten die unorthodoxe First Lady zur beliebtesten Amerikanerin. Blink Nummer 10. Lass die Limonade weg. Viele stellen sich das Leben als First Lady geradezu traumhaft luxuriös vor. Aber ehrlich, in schicken Kleidern auf Empfängen herumhängen, teuren Sekt trinken und dann in einer Limousine nach Hause gefahren werden, um in riesigen Federbetten bis in die Puppen zu schlafen, das klingt nicht gerade nach der Michelle Obama, die wir bisher kennengelernt haben. Normalerweise begann Michelle ihre Tage im Weißen Haus mit einer dicken Mappe aus Dokumenten, die ihr Team ihr zusammengestellt hatte. Darin stand alles Wichtige, was eine First Lady ebenso wissen muss. Die neuesten Nachrichten mit Hintergründen, was für den Tag und die Woche geplant war, welche Entscheidungen getroffen werden mussten, etc. Zahlreiche Verpflichtungen strukturierten ihre Zeit. Sie empfing offizielle Besucher, hielt Reden, eröffnete Schulen, ging mit ihrem Mann auf Reisen und das alles vor einer Wand aus ständig klickenden Kameras. Sie gab Interviews und musste dabei höllisch aufpassen, nichts Falsches zu sagen. Als jemand, der seine Aufgabe ernst nimmt, hat Michelle zum Beispiel unzählige Stunden an ihrem Projekt Let's Move gearbeitet. Teilweise war das natürlich lustig, zum Beispiel als sie in der Sesamstraße mit Elmo und Bibo über Gemüse redete oder auf dem Rasen vor dem Weißen Haus für die Presse Hula Hoop machte. Es gab aber auch weniger vergnügliche Arbeitsstunden. Michelle telefonierte mit Supermärkten und Lebensmittelhändlern, um mit ihnen über die Preise von frischen Lebensmitteln zu sprechen und mit Abgeordneten und Lobbyisten, um sie von der Lebensmittelampel zu überzeugen. Sie unterstützte Programme, die Kindern Wissen über gesunde Ernährung und die Bedeutung von Sport vermittelten. Auch das Obamacare-Programm ihres Mannes schlug in die gleiche Bresche. Jeder Amerikaner und jede Amerikanerin sollte die Möglichkeit haben, ein gesundes Leben zu führen. Michelle arbeitete außerdem daran, mit landesweiten Restaurantketten ins Gespräch zu kommen. In dieser Größenordnung machen schon Details einen großen Unterschied. Darden Restaurants servierte zum Beispiel jährlich 400 Millionen Mahlzeiten. Auf Michelles Drängen hin erklärte sich die Kette bereit, das Bild einer kühlen, verführerischen Limonade von den Speisekarten für Kinder verschwinden zu lassen. Außerdem reduzierten sie die durchschnittliche Kalorienzahl ihrer Mahlzeiten. Es war viel Arbeit, doch meistens ging es ihr leicht von der Hand. Schließlich war sie mit ganzem Herzen dabei. Blink Nummer 11. Jeder kann es schaffen. Von einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in einem einfachen Viertel bis ins Weiße Haus ist es ein sehr weiter Weg. Natürlich haben Michelles Ehrgeiz und auch ihre Selbstzweifel dazu beigetragen, dass sie es so weit geschafft hat. Allerdings wurde ihr im Laufe ihres Lebens auch immer deutlicher bewusst, dass sie viele Möglichkeiten hatte, die anderen Menschen verschlossen bleiben. Sie ist jeden Tag dankbar dafür, dass ihre Eltern sie unterstützt und gefördert haben, wo sie nur konnten. Auf ihrem Weg hat sie von der Grundschule bis ins Berufsleben ständig Menschen getroffen, die an sie geglaubt haben, sie unterstützt und ermutigt haben. Ohne diese Menschen wäre ihr Leben sicherlich anders verlaufen. Jeder Mensch hat es verdient, sich zu entfalten und glücklich zu werden. Dafür hat sie während ihrer Zeit als First Lady gekämpft. Sie hat zum Beispiel viele Abschlussreden in Schulen und Colleges gehalten, und zwar vorwiegend in ärmeren Vierteln. Die Studenten von Harvard und Princeton werden sowieso ihren Weg gehen. Sie brauchen keine First Lady, die ihnen Mut zuspricht. Aber für junge Leute aus schwierigen Verhältnissen kann schon ein einziger aufmunternder Kontakt das Leben verbessern. Deswegen wird sie nicht müde zu wiederholen: Ich bin stolz auf euch. Ich glaube an euch. Deswegen trägt sie Kleider von unbekannten Designern. Deswegen setzt sie sich dafür ein, dass Kinder sich gesünder ernähren. Deswegen lud sie so viele Kinder ins Weiße Haus ein, um ihnen zu zeigen, dass dort Menschen wohnen wie du und ich. Ihre Botschaft an sie lautete: Wenn ich es geschafft habe, First Lady zu werden, dann darfst auch du mutig sein und eine tolle Zukunft verwirklichen. Als Donald Trump zum Nachfolger von Barack Obama gewählt wurde, war Michelle tief enttäuscht. Seine Werte stehen denen der Obamas diametral entgegen. Schon während Baracks Amtszeit attackierte Trump ihn unter der Gürtellinie und streute zum Beispiel Gerüchte, dass er Moslem und in Kenia geboren worden sei. Trump versucht, Zwietracht zu säen und die Gesellschaft zu spalten, wo die Obamas auf Solidarität und Gemeinschaft setzen. Dennoch wird Michelle Obama, genau wie ihr Mann, niemals ihren Traum aufgeben. Eine gerechtere und solidarischere Gesellschaft ist möglich. Egal ob im Abendkleid auf dem G20-Gipfel oder mit dreckigen Händen im Gemüsegarten. Michelle Obama ist sich immer treu geblieben. Aus den einfachen Verhältnissen der Chicagoer Southside hat sie es bis ins Weiße Haus geschafft. Mit einer Menge Fleiß, aber auch dank vieler Wegbegleiter, die sie unterstützt haben. Ihrer Großtante Robbie, ihrer fürsorglichen Eltern, ihrer Freunde und natürlich ihres Mannes Barack. Klug, stark und ehrgeizig. Für viele junge Menschen in den USA ist Michelle Obama ein einzigartiges Vorbild. Und bis heute setzt sie sich dafür ein, dass jeder Mensch in den USA die Möglichkeit bekommt, Großes zu erreichen. So wie sie selbst. Danke fürs Zuhören. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass wir uns bei dieser Autobiografie ganz besonders Mühe gegeben haben. Uns würde interessieren, wie du es fandest. Schreib uns gerne eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Becoming. Wir würden uns jedenfalls freuen. Bis zum nächsten Mal.